Erschreckend. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Dieser Mann kämpft für einen anderen Fußball. Martin Drust ist Marketingchef beim FC St. Pauli. Dem Verein, dessen Marke meist deutlich größer war als sein Erfolg. Doch der FC St. Pauli ist drauf und dran, sich in der Bundesliga zu etablieren. Was das mit dem Marketing macht und ob er sich St. Pauli sogar mal international vorstellen kann, darüber und mehr spricht der Mann vom Totenkopf-Club mit Host Dirk Benninghoff. Herzlich willkommen bei der Kiezmische der Monsters of Content Marketing. Martin Drust.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, liebe Monster-Freundinnen und Freunde, zweiter Teil unserer Kiezmische heute mit dem FC St. Pauli und dem lieben Martin.
Hallo.
Während er Stylo im Anzug aufgelaufen ist, habe ich mich wieder ins Zeug gelegt, kiezmäßig von den New York Pirates. Kommt das Ganze, wie Martin schon bewundert hat.
Ich möchte dich ungern korrigieren, aber es sind die East River Pirates.
Die East River Pirates, sorry, aus Brooklyn sind die Jungs, glaube ich.
Aus Williamsport,
ja. Gehört zu Brooklyn, immerhin lag ich nicht ganz daneben. Der Mann weiß Bescheid. Ist das euer prominentester internationaler Fanclub, kann man so sagen, wa?
Ja, wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Also, weil halt auch besonders, ne?
Warst du schon mal da?
Ja.
Und war klasse.
Ja, es ist super. Es ist sehr schön da.
Auch da wird
immer ein Besuch wert, wenn man in New York ist.
Also jedem zu empfehlen, fahrt da hin. Auch da wird nämlich ein anderer Fußball. Die Amerikaner würden es anders benennen und übersetzen. Weiß nicht, ob ihr dafür auch schon internationalen Claim habt. Ein anderer Fußball ist möglich, ist so euer Credo und auch dein Motto, das du auch selber auf deinen Kanälen auch auslebst, LinkedIn. Was meint das genau? Was ist für dich der andere Fußball?
Ja, also das ist jetzt eher ja eine Positionierung oder in der klassischen Markensprache eigentlich die Mission. Und das hat sich in den letzten Jahren, wie so vieles beim FC St. Pauli, so ein bisschen, sag ich mal, entwickelt. Es gibt da jetzt auch keinen fixen Autoren oder eine Autorin, sondern das ist dann irgendwann, sag mal, so von mir im Prinzip aufgeschrieben und aufgegriffen worden. Was verbirgt sich dahinter? Also zunächst einmal ist es eine Utopie. Ne? Es ist eine Utopie eines Fußball, der es doch eigentlich besser machen könnte oder sollte als das, was wir zum Beispiel jetzt bei der Club-WM gesehen haben, nämlich wo Fußball überkommerzialisiert ist, wo Spieler sich verletzen, weil sie sowieso schon viel zu viele Spiele in den Knochen haben und ähnliches. Aber wenn man das so abschichten möchte, geht es uns halt darum, dass Fußball eine gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, dass Fußball den Menschen gehört, ne, und nicht nur ein Geschäft sein darf, dass die Eigentümerstruktur im Profifußball auch so sein muss, dass mindestens Fans beteiligt sind oder die der Verein hauptsächlich in der Eigentümerschaft im e.V. verbleibt und nicht in einer Kapitalgesellschaft zugeordnet ist und dass es einen fairen Wettbewerb gibt, vor allen Dingen, ne, zuvorderst. Also einen fairen Wettbewerb für der halt es möglich macht, dass das im Vordergrund bleibt, was den Fußball ja zur weltweit attraktivsten Sportart gemacht hat. Nämlich, es ist eigentlich der einzige Sport, wo David Goliath auch mal schlagen kann. Aber natürlich nur unter den Voraussetzungen, dass es auch irgendwie Waffengleichheit herrscht. Und das hat immer mit Geld und Budgets zu tun. So, also Integrität im Sport ist damit auch gemeint.
Nun sind dem natürlich heute ohnehin Grenzen gesetzt. Wir kommen auch gleich noch zum kommerziellen Aspekt auch des FC St. Pauli, der ja irgendwie notwendig ist, wenn ich nicht in der Regionalliga, sag ich mal, enden will. Aber dazu gehört sicherlich auch, dass man, und das ist, glaube ich, so ein eisernes Prinzip von euch, aus Symbolik schon, seine Heimstätte, den Namen seiner Heimstätte nicht verkauft an Investoren, was ja auch weiterhin ein symbolischer Akt mit Strahlkraft ist. Das ist bei euch, glaube ich, gesetzt, ne?
Ja, genau. Also das zahlt ja alles immer auf dieselbe Konto ein, ne? Also diese Überkommerzialisierung. Also tatsächlich gibt es da zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, das ist ein Mitgliederbeschluss, den es dazu gegeben hat. Ne? Der FC St. Pauli ist ein mitgliedergeführter Verein, über 52 oder ich weiß gar nicht wie viele tausend Mitglieder, vielleicht mittlerweile sogar 55.000. Und auf der Mitgliederversammlung wurde das mal beschlossen, dass der Name des Millerntor-Stadions nicht verkauft werden darf, beziehungsweise dass kein Naming Right veräußert werden darf. Und das hat aber natürlich auch unsere volle Unterstützung, weil wenn man mal ehrlich ist, ist nun mal das Stadion ist ein identitätsstiftender Ort. Und deshalb tue ich mich auch als Fußballfan schwer damit, wenn diese Namensrechte rausgegeben werden. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich verstehe kein Unternehmen, das es macht. Weil natürlich generiere ich darüber irgendwie eine Reichweite oder so, ne? Aber ich glaube, der Effekt ist tatsächlich ziemlich eingegrenzt. Und wir nehmen damit einfach auch einen Wettbewerbsnachteil in Kauf, ne? Weil zwischen 3 bis 5 Millionen Euro kannst du so einen Wert schon taxieren. Aber wir sagen halt, dass wir andere werten wir höher und vor allen Dingen natürlich, weil die Mitgliederversammlung als höchstes Gremium des Vereins das auch so beschlossen hat und dann haben wir das auch zu akzeptieren.
Da gehört ihr ja eigentlich, da seid ihr ein Stück weit, obwohl eigentlich euch natürlich als anderen Verein auch als innovativen Verein wahrnehme oder die Öffentlichkeit, ein Stück weit seid ihr dann auch die letzten Traditionalisten, zumindest was so Stadionnamen angeht mit Millerntor. Neben dem HSV, der aus ganz anderen Gründen zurück zu seinem Namen finden konnte. Ja?
Genau, da wird Ihnen das mit dem Volkspark Stadion, ja, bezahlt quasi.
Genau, aber ein Stück Tradition ist schon auch Markenkern dann.
Ja, natürlich. Also ist Tradition ist ja irgendwie bei jedem Verein, ne, der den es ja so in seiner Form seit 1910 gibt, spielt Tradition natürlich immer eine Rolle. Im Profifußball spielt Tradition immer eine sehr große Rolle. Die Frage ist immer, ist ja nicht auch oftmals einfach hinderlich, ne? Weil ich kann mir für die Erfolge, sag ich mal, der Vergangenheit nichts kaufen. Aber wenn man Tradition, sag ich mal, auch als identitätsstiftend irgendwie begreifen möchte, dann ist das bei uns natürlich auch wichtig. Und weder der Verein noch vor allen Dingen die Leute, die ihn gut finden, ist ja eine homogene Masse. Und da gibt es ja verschiedene, sag ich mal, Motive, einen Verein gut zu finden. Da gibt es auch viele, viele bei uns, die seit vielen Jahrzehnten zum Verein kommen und die daraus natürlich schon eine Tradition irgendwie entwickelt haben.
Nun gibt es ja heute gewisse Werte, für die St. Pauli seit Jahrzehnten steht. Zum Beispiel Kampf gegen Homophobie, Regenbogenflagge bei euch schon lange irgendwie zum Inventar, nenne ich es mal, gehören. Da finden sich ja im Laufe der Jahre dann doch einige Nachahmer. Ja, inzwischen haben wir es ja bei sehr vielen Clubs, die Bekenntnisse. Wie blickst du darauf? Lächelt man dann eher und sagt, auch die jetzt auch? Oder findet man eigentlich schön, dass dein Beispiel Schule gemacht hat?
Ja, letzteres, ne? Also das ist, wir machen das ja nicht, um tolle Schlagzeilen zu produzieren. Wenn das, sag ich mal, ein Ergebnis ist, ist das auch okay, wehren wir uns nicht gegen. Aber das ist ja, kommt ja aus einer Überzeugung. Und insofern macht zumindest ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken drüber, wenn andere das auch tun. Interessant ist ja immer der Lackmustest. Wie ernst wird es denn gemeint? Ne? Und da kommt man ja schnell so beim Thema Haltung dazu, wo fängt Haltung eigentlich an und wo hört es auf? Und ich glaube, in der jüngeren Vergangenheit war es relativ billig, sich auch mit dem Regenbogen auf Kapitänsbinde oder wo auch immer das zu machen. Und jetzt, wo dieses Symbol ja auch unter Druck gerät, bin ich mal gespannt, wie viele da weiterhin stabil bleiben.
Siehst du Clubs, die auch ernsthaft auf dem Weg zu einem anderen Fußball sind? Werder Bremen zum Beispiel ist auch ein Verein, der zumindest das Weserstadion noch mit im Namen gelassen hat, so ein bisschen.
So, wie heißt es denn jetzt eigentlich? Siehst du weißt das wahrscheinlich.
Ich weiß es, wo ich mich sehr für Werder interessiere, welcher Immobilieninvestor ist da noch mit drin?
Ich glaube Wohninvest.
Wohninvest, genau. Ja. Around Town war Union. Ja. Das
was hat Wohninvest davon? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich würde gerne die KPIs mal sehen.
Nochmal kurz, Beispiel Werder, auch kein Maskottchen. Gab es mal Fanproteste, früher hat man mal versucht. Stadionname zumindest Weserstadion drin. Eher eine linke Ultraszene oder doch deutlich linke Ultraszene in der linken Stadt. Ist so ein Verein oder vielleicht auch andere auch so ein bisschen weiter als andere Clubs auf dem Weg zum anderen Fußball oder siehst du euch da doch sehr unique insgesamt vom als aus Projekt in Anführungsstrichen Sicht auch?
Also ehrlicherweise so gucke ich überhaupt gar nicht drauf, ne? Und ich glaube der Verein auch nicht. Wir machen so ein bisschen unser Ding und alle anderen tun das ja auch und jeder Standort ist irgendwie auch anders. Deshalb wollen wir ja gar nicht irgendwie Vorbildsfunktion haben oder so, ne? Für uns passt das so, wie es ist. Wenn es an anderen Standorten anders ist, dann sind ja überall kluge Menschen am Werk, die sich darüber Gedanken machen. Und insofern weiß ich gar nicht so irgendwie der Maßstab ist. Es gibt, und das ist ja meistens bei Vereinen so, dass es dann eher, sag ich mal, so Fanszenen, Fanfreundschaften oder dass man da Gemeinsamkeiten hat. So würde ich das mal definieren. Die müssen jetzt nichts mit der Eigentümerstruktur zu tun haben, unbedingt, ne? Sondern das ist dann eher, sag ich mal, ein gewisses Milieu, so würde ich sagen. Da hast du sicherlich Freiburg, da hast du natürlich Werder, da hast du zum Teil auch ein bisschen noch Union Berlin, das war früher mal mehr. Ja, letztendlich geht es eher so um Milieus. Die größte Fanfreundschaft besteht ja mit dem FC Bayern zwischen der Schickeria, den Ultras der Bayern und Ultra St. Pauli seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und insofern ist es ja eigentlich auch nur ein Ausdruck dessen, wie wir wahrgenommen werden, weil wir wissen halt, wir sind populär in bestimmten Milieus und die findest du überall. Ne? Die findest du halt in New York, die findest du in Amsterdam, aber halt auch in Köln oder München oder wo auch immer.
Nun muss ja für einen Marketingverantwortlichen, Storytellingverantwortlichen, Markenverantwortlichen, der andere Fußball eigentlich ein Fest sein, weil er ganz andere Möglichkeiten eröffnet, den Club zu erzählen. Und darzustellen. Da bist du schon dankbar für. Es ist für dich sicherlich reizvoller, für so einen Verein zu arbeiten wie den FC St. Pauli, abgesehen von deinen Einstellungen, als, sage ich mal, es fehlt ein bisschen unfair jetzt, aber sagen wir mal, FC Augsburg.
Ja, ich bin ja auch wirklich Fan, ne? Also ich habe ja weit über 30 Jahre eine Dauerkarte. Ich kann ja im Prinzip, ich könnte es mir nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu arbeiten. Ne, es ist jetzt natürlich auch ein bisschen ungeschickt, das hier so halb öffentlich zu sagen, weil damit kann man mich auch unter Druck setzen. Weil ich finde, also zumindest bei meinem Verein, unserem Verein, kann ich mir das nur schwer vorstellen, dass die Rolle, die ich habe, irgendwie anders auszufüllen ist. Aber wer weiß das schon?
Hamburger Werber mit St. Pauli Dauerkarte ist eigentlich auch so ein Klassiker, oder?
Ja.
Absolut. Aber nicht in der Loge.
Nein, absolut. Zu deiner Frage kommt, ist es so? Ja, natürlich. Deshalb haben wir das ja auch gemacht. Also das ist ja auch ein anderer Fußball ist möglich. Hat viele Facetten. Das wirkt nach intern. Weil es halt auch für Employer Branding natürlich ein Thema ist. Ne? Du arbeitest hier nicht nur für den FC St. Pauli, sondern wir haben diese Vision, diese Utopie, die wir miteinander teilen, dass es doch besser gehen muss. Ne? Also die Frage, warum arbeite ich für jemanden eigentlich? Richtung Sponsoren ist es natürlich eine sehr gute Geschichte, die du erzählen kannst, ne? Weil du sagen kannst, hier wird nicht nur Geld gegen Bande getauscht, du bist Teil eines Projektes. Und wir wissen, alle Menschen wollen immer irgendwie eine Bedeutung haben. Und wenn du ihnen sagen kannst, du kannst hier einen Unterschied machen, wirklich einen Unterschied, und das ist anders als vielleicht bei anderen Vereinen, wo du nur dein Geld hingibst, dann ist das kraftvoll. Und ich weiß es nicht, wie das jetzt tatsächlich im Sport gesehen wird, aber auch da wird natürlich im Rahmen der Möglichkeiten dort, weil das ist nochmal ein ganz anderes Business sozusagen. Auch dort wird das sicherlich mit als Argument angeführt, dass es hier einfach beim FC St. Pauli ein bisschen anders zugeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für Spieler angenehmer ist, bei uns zu spielen, wenn du dreimal verlierst, wo keine feindselige Atmosphäre anfängt zu herrschen, wo das Support immer bedingungslos ist und Feindseligkeiten also eigentlich da nicht zur Tagesordnung gehören. Und insofern ja, es ist für dieses Narrativ, was damit verbunden ist, hat für uns viele, viele Vorteile.
Du hast schon gesagt, die Werte, die mit dem Narrativ zusammenhängen, stehen unter Druck. ja, im Ausland, global. Donald Trump übt auf deutsche Konzerne Druck aus, im Inland aber auch. Der Zeitgeist hat sich ja zunehmend verfinstert, kann man sagen. Fühlt ihr euch jetzt noch mehr verpflichtet, diese Werte auch nach außen zu präsentieren? Wie geht ihr damit um? Ihr sprecht ja sicherlich über gesellschaftliche Entwicklung. Jetzt erst recht oder wie ist eure Devise gerade? Aktuell, gerade jetzt laufen hier auf Instagram, wir sehen einige Kooperationen auch. Vielleicht nutzt man da auch die Sommerpause, weil sportlich ja nicht so viel ist. Pro Asyl habt ihr gepusht, ihr habt St. Pauli für alle, für gegen Vertreibung, für Integration, gegen Diskriminierung. Müllerntor Gallery nochmal darauf hingewiesen. Ist jetzt die Zeit, wo ihr euch erst recht in der Pflicht fühlt da?
Ja, also unser Saisonmotto ist ja dieses Jahr, St. Pauli bleibt stabil. Und insofern ist das vor allen Dingen die Botschaft, ne? Auch die Hoffnung, dass andere auch stabil bleiben. Und vielleicht könnte man sagen, dass wir, deshalb haben wir übrigens auch den Totenkopf mal wieder gewählt für die Saisonkommunikation, als Symbol auch des angstfreien Widerstandes. So, ne? Und dass man sich jetzt hier trotz aller Düsternis nicht ins Boxhorn jagen lassen darf oder sollte. Aber es bricht jetzt kein Aktionismus aus. Das sind Sachen, die wir sowieso machen und die wir auch sicherlich weiterhin machen werden. Uns geht es darum, diese Demokratie mit zu verteidigen. Alles, was da irgendwie hilft, das findet auch unsere Unterstützung.
Nun kann man im Profifußball ja nicht erwarten, dass ein Kader von Spielern nach Werten und deren Haltung zusammengestellt wird. Da sind sicherlich andere Parameter ausschlaggebend. Aber so ganz ohne Spieler, die die Werte auch glaubhaft verkörpern, geht's dann doch nicht. Achtet ihr auch bei Neuverpflichtungen, geht ihr schon anders ran als andere Vereine oder steht das Sportliche dann auch einfach genauso krass im Vordergrund wie sonst auch?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber wenn ich auf die Verpflichtung, also wie da genau vorgegangen wird, ne? Aber wenn ich mir die Verpflichtung angucke, dann bin ich mir recht sicher, dass da auch geschaut wird. Und soweit ich es verstanden habe, ist es dem Sportchef auch extrem wichtig, dass es ein gutes Miteinander gibt und gewisse Charaktere in dieser Mannschaft sein sollen. Und ich empfinde das so, ob es jetzt ein gesteuerter Prozess ist oder nicht, ich empfinde das so, dass das sehr, sehr stimmig ist, was da passiert.
Also so ein Spieler wie Jackson Irvine, der die Andersartigkeit, den Style und Subkultur auch, wie von St. Pauli schon verkörpert, können wir gerne einblenden jetzt hier im Filmchen, freut man sich dann schon als Markenverantwortlicher, oder?
Meistens schon, na klar. Also ne, der hat schon viele Aspekte davon, wie man so einen Spieler casten würde, wenn man es könnte. Wobei das vorher, als er zu uns gekommen ist, ja gar nicht ersichtlich war. Ja. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Ich glaube, er hat hier auch ein Umfeld gefunden, nachdem er wahrscheinlich irgendwie immer gesucht hat.
Aber das kann sich richtig ausleben dann. Am Anfang war nur Plattenliebhaber, das habe ich auf ja. M3 schon früh gesehen. Ja. Danach ging es los mit den bunten Haaren, herrlich. Fürs Marketing, kommen wir nochmal zu den Spielern. Für dich als Markenverantwortlicher natürlich auch sehr wichtig, Social Media Kanäle. Und da natürlich auch ein Auge auf die Kanäle der Spieler, die ja genauso wichtig sind oder wichtiger fast sind als der Vereinskanal. Und insgesamt ja noch mehr, deutlich mehr Follower auf sich vereinen. Wie weit achtet ihr da auf Inhalte, die nicht gegen eure Werte verstoßen? Ja, also ihr werdet das ja nicht lückenlos monitoren, das ist ja Sache der Spieler und vor allen Dingen von deren Beratern, ja. Aber so ein bisschen müsst ihr darauf achten, dass der Content in Anführungsstrichen sauber bleibt.
Da hat vor allen Dingen die Medienabteilung die Hoheit drüber und die achten da natürlich auch drauf. Also, dass nicht irgendwie da im Widerspruch steht.
Wird da jeder Spieler auch ein bisschen gecoacht vorab, wenn er zu euch kommt?
Es finden immer mal wieder so Medienschulungen statt, ja. Das passiert schon. Aber jetzt auch nicht anders irgendwie als bei anderen Vereinen. Ich glaube tatsächlich, das Interessante ist bei uns, dass über die Jahre, wenn ein Spieler bei uns ist, dass es, sag mal, ohne dass es ein bewusster Prozess ist, dass die merken, wo sie sind und irgendwie dann auch Teil so des Vereins werden. Also ich mache das jetzt ja ein paar Jahre, gab schon so ein paar Spieler, vor allen Dingen früher mehr wahrscheinlich als heute, wo ich schon gedacht habe, boah, das ist aber ein schwieriger Charakter, so. Aber je länger die da waren, desto mehr wurden die wie St. Pauli.
So, kann man das sagen?
Nee, nein. Jetzt keine Details, ne? Aber und keine Namen vor allen Dingen. Aber das hat man schon gemerkt. Je länger jemand da ist und merkt, das ist nicht nur irgendwie eine Marketinginszenierung oder so, sondern hier geht es wirklich um die Werte. Hier wird auch, hier werden auch Nachteile in Kauf genommen, weil man zu seinen Werten steht, zum Beispiel. Über die Jahre beeindruckt das schon die einen oder anderen und die merken, was für ein starkes Umfeld das ist und vielleicht passen sie sich dem auch einfach nur an. Das vermag
ich nicht zu sagen. Aber das hat einen positiven Einfluss auf Spieler.
Hat einen positiven Einfluss, ja, genau. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Ted Lasso.
Ja. Ich habe sie nie gesehen, sorry.
Hast du die gesehen?
Serie hochgelobt,
ja,
dann habe ich nie gesehen.
Dann mach es bitte.
Ja.
Also die ist wirklich grandios, also zumindest die ersten drei Staffeln.
Ja.
Da ist es ja so ein bisschen so, wenn du das mal darauf reduzierst, da kommt ja ein grundguter Typ, ne? So eigentlich so wird er ja gescammt, weil der soll da ja irgendwie diesen Verein trainieren und er wird ja nur geholt, um den Verein zu ruinieren. Er kommt also in so ein toxisches Umfeld. Und dadurch, dass er so ist, wie er ist, dreht er das Umfeld. Ne? Und wenn du so willst, kannst du das ja andersrum sagen. Bei uns ist es auch so, kommen Leute, die vielleicht gar nicht wissen, die müssen jetzt nicht toxisch sein, aber die nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Und das Umfeld verändert sie.
Gehen die Spieler? Die Spieler verlassen euch, dann machen wir uns ja auch nichts vor, zumal ihr das kleinste Budget habt, gerade aktuell in der Saison, genauso schnell wie andere Vereine. Aber gehen die Spieler doch mit einem weinenden Auge in der Regel bei euch? Mehr als bei anderen, mehr emotionale Bindung, wo man dann von kommerziellen Zwecken weggezogen wird oder wäre das vermessen anzunehmen?
Ich kann das ehrlicherweise nicht beurteilen, ob das so ist. Also ich glaube, die allermeisten fühlen sich irgendwie wohl in dem Umfeld, aber man kann es denen ja auch nicht verdenken, ne, wenn andere Möglichkeiten woanders locken. Und ich finde das auch immer sehr, sehr gut, wie oder was Andreas Bornemann dazu sagt, wenn Spieler schneller wachsen als der Verein, ne, dann ist das so und das gehört ja auch ein bisschen zum Geschäftsmodell, dass man darüber wieder Einnahmen generiert. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich glaube, Borne hat mal gesagt, es wäre ja schlimm, wenn sich niemand für meine Spieler interessieren würde. Also es ist ja auch ein Leistungsnachweis, ne, dass Begehrlichkeiten da sind und insofern gehört das einfach mit dazu.
Also wenn so ein Mamouche bei Manchester City performt, dann ist das die größte Auszeichnung für euch eigentlich.
Ja, aber der war ja nur Leihspieler bei uns, hat so ein bisschen den Durchbruch im Profifußball schon beim FC St. Pauli geschafft, das kann man schon sagen.
Der FC St. Pauli ist der Lieblingszweitverein der Deutschen, hast du kürzlich gesagt.
Ja.
Er hat seine Andersartigkeit immer auch ein bisschen aus der Rolle als klassische Underdog gezogen. Das war immer das Narrativ so gerade am Anfang, also die Hafenstraße-Punk-Szene, Volker Ippich seiner Zeit und so weiter. Kleine Budgets, kleines Stadion, Stadtteilclub, kurze Bundesliga-Aufenthalte, wenn überhaupt, Herz für Schwache. Underdog seid ihr nicht mehr, sagst du. Wenn man sich die Marke anschaut, das immense Merchandising auch, wie sie es entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte auch, dann ist das eigentlich schon lange so, oder?
Ja, ich würde sagen, in der ersten Liga sind wir wieder der Underdog. Ne? Aber natürlich so, sagen wir mal, infrastrukturell und vor allen Dingen mit dem, was man Marke nennt, sind wir sicherlich nicht mehr so in der Rolle des klassischen Underdogs, der vor allen Dingen, und darauf bezieht sich die Aussage, der so anti-establishment-mäßig ist, ne? Und immer nur aus der Abgrenzung seine Positionierung oder Berechtigung bezieht. Wirtschaftlich sind wir in der ersten Liga ein Underdog. Die Aussage stimmt vor allen Dingen, wenn es um die zweite Liga geht. Und auch wenn wir jetzt, glaube ich, über 100 Millionen Euro Umsatz machen in der ersten Liga, sind wir trotzdem immer noch ein Zwerg da. Ne? Und das gibt andere Vereine, du hattest ja vorhin mal so Augsburg gesagt, die sind uns ja weit enteilt, weil die ja schon seit, weiß ich gar nicht, 13, 14 Jahren regelmäßig in der ersten Liga spielen. Und deshalb ist die Zuschreibung, die kann man sich so oder so hindrehen, wie man möchte.
Du kommst aus, ja mal zu dir persönlich, kommst aus der strategischen Markenkommunikation, hast für große Agenturen gearbeitet, die wiederum für große Brands gearbeitet haben. Bist also ein absoluter Marken- und Marketing-Profi. Das widerspricht auch so ein Stück weit diesem anarchischen Geist von so einem Paul und diesem antikapitalistischen Geist, oder? Also, oder andersrum gefragt, so einem klassischen Ultra muss beim Begriff Markenkommunikation sich doch die Nackenhaare sträuben, oder? Oder bei der Aussage St. Pauli als Marke zu betrachten, oder? Wie siehst du das?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, mittlerweile haben sich da alle dran gewöhnt, dass das dazugehört. Weißt du, also bei Ultras finde ich das auch immer interessant. Ultras sind natürlich maximal daran interessiert, dass der Verein erfolgreich ist. Und die allermeisten wissen, glaube ich, dass das irgendwie mit dazugehört. Das heißt nicht, dass das gut gefunden wird. Ne?
Obwohl es immer die Diskussion gibt, oh, Erstliga Aufstieg wirklich oder lieber Zweiter Liga?
Ja, also ich glaube, auch da die Fanszene sind, oder die Fanszene ist ja nicht homogen. Ich glaube, bei den Ultras sind zu wenige, die sagen, nö, zweite Liga ist mir genug. Das sind eher andere Generationen, die da ihre Vorbehalte haben. Ich weiß ja gar nicht, warum das ein Widerspruch sein soll. Also letztendlich ist ja, wenn man das professionell macht und im Rahmen dessen, was bei uns irgendwie dann auch sinnvoll ist, ne, die nämlich einfach, wir sind ja nicht naiv, wir wissen ja, Kommerzialisierung gehört dazu, um in diesem System überleben zu können. Ich glaube, was bei uns wichtig ist, ist, wir haben versucht, in den letzten Jahren diese Widersprüche aufzulösen. Nämlich zu sagen, ja, hier ist ja eh alles wie bei anderen Vereinen auch und ihr verkauft da quasi so ein Potemkinsches Dorf oder so, ne? Und eigentlich kann man darauf sagen, ja, das ist so. Weil der FC St. Pauli begreift sich als Wertegemeinschaft. Und die Sichtbarkeit der Werte liegt uns am Herzen und die geht natürlich mit sportlichem Erfolg einher. Je besser wir Fußball spielen, desto sichtbarer ist der Verein. Und das ist natürlich auch der Grund für Kommerzialisierung, zumindest auch nur im Rahmen dessen, was wir uns zugestehen. Stadionnamen haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wir das zum Beispiel nicht veräußern. Aber das ist natürlich dafür dann auch notwendig, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um Profifußball zu spielen. Das heißt, der Profifußball ist ein bisschen auch dann wie die Bühne für das, von dem wir glauben, was wichtig ist, dass das auch gesehen und gehört wird.
Nun denke ich, als Traditionalist war der Ultra-Vergleich fährt schief von mir. Aber sind wir beim Traditionalisten, der sagt sich natürlich, denkt natürlich beim Marke an Produkt. Und dann denke ich an Nutella, Axe und FC St. Pauli und sehe mich in der Reihe mit Produkten. Das könnte natürlich negative Gefühle hervorrufen bei mir. Das ist die Verkettung.
Klar, also es ist natürlich, es hat immer Empörungspotenzial. Das ist ja ganz klar. Und wenn man sich darüber empören möchte, dann ist das sicherlich hier leicht möglich. Was ist Marke denn? Ne? Also bist du aus Hamburg?
Ich habe lange in Hamburg gewohnt, bin aus Norddeutschland, aus der Provinz Norddeutschland.
Also guck mal, in Hamburg gibt's ja dieses, das ist ja eine Marke über einen Typen. Über einen Menschen zum Beispiel. So. Was heißt Marke denn? Marke heißt ja eigentlich nur eine Orientierung, ne? Also, das, wenn ich, das ist aber irgendwie eine Marke oder so, der Typ oder die Frau, dann bekommst du ja ein Bild davon. Und darum geht es ja bei Marke. Bei Marke geht es ja nicht um Produkt, bei Marke geht es um Orientierung.
Diese Marke ist natürlich extrem positiv auch besetzt.
Ja, also, genau. Und das ist erstmal natürlich, wenn man das so als kommerziell, wenn man das kommerziell betonen möchte, dann heißt es natürlich, da denkt man natürlich sofort dran Produkt, der Verein ist doch kein Produkt und so. Aber für mich ist es so, es geht um Orientierung und meine Aufgabe ist, die Leute hören FC St. Pauli und die wissen, worum es da geht.
Würdest du dich als linken Kapitalisten bezeichnen?
Ich finde, die Marktwirtschaft, die hat was für sich. Und ich lebe natürlich auch irgendwie in diesem System. Ich habe immer in diesem System gelebt und ehrlicherweise habe ich auch immer linke Parteien gewählt. Aber ich würde es eher als progressiv betrachten. Also ich glaube schon, ich glaube an Menschen, ich glaube auch an Fortschritt tatsächlich. Und vor allen Dingen, geht es darum, Menschen irgendwie was zuzutrauen. Und ich finde, der Kapitalismus, wie er heute in seinen Auswüchsen gelebt wird, den finde ich tatsächlich nicht erstrebenswert. Weil ich glaube nicht, dass man eine Milliarde braucht, geschweige denn 400 Milliarden. Dass das Einkommen, dass das Vermögen vor allen Dingen wahnsinnig ungerecht verteilt wird. Ich glaube, dafür muss man nicht links sein, dafür muss man nur Statistiken lesen können. Und das kann auch eigentlich niemand gut finden, wie es ist.
Du bist jetzt 10 Jahre in deinem Job,
ein bisschen
lange Zeit.
Jahre,
ja. Lass mal kurz zurückblicken. Wie war der Verein aufgestellt in deinem Bereich, als du 2015 das übernommen hast? War das Potenzial da auch schon annähernd ausgeschöpft und hat sich seitdem haben sich neue Möglichkeiten ergeben oder hast du da noch einen Push reingebaut? Wie würdest du gestern und heute vergleichen?
Ja, also ist natürlich alles viel besser geworden in den letzten 10 Jahren.
Wir sind
in den letzten 10 Jahren haben wir einen wahnsinnigen Professionalisierungssprung als Verein gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ja nicht nur auf den Bereich bezogen. Und das hat ganz viel mit dem handelnden Präsidium zu tun, vor allen Dingen. Ich würde es mal so beantworten. Als ich da hingekommen bin, war das ein bisschen so, war die Geschichte eigentlich zumindest aus Marketing-Sicht und Markensicht so ein bisschen auserzählt. Ja, es war ein Rebel without a cause. So, ne, es war eher Folklore, also zumindest vom Vereinsseite.
War es noch die Underdog-Geschichte?
Ja, ein bisschen so die Underdog-Geschichte. Man hat immer noch dieses Non-Established so gespielt und so. Und es eigentlich ist seitdem nur passiert, dass man das, was man vorher gepredigt hat, angefangen hat, ernst zu nehmen. Und daraus im Prinzip die Positionierung des FC St. Pauli abgeleitet. Also aus den Wahrheiten, die da sind. Ne? Wir haben vorhin schon über Marke gesprochen. Wie funktioniert die Marke FC St. Pauli? Sie funktioniert im Prinzip immer noch genauso, wie sie ab 1985 ungefähr entstanden ist. Nämlich als ein Konstrukt, was von vielen gestaltet wird. Marketing-Sprech wird sozusagen co-kreiert. Ne, weil da sind Menschen zum Verein gekommen, die aus einer Jugendsubkultur kommen, aus dem Punk. Punk heißt, die Umstände sich auch so machen, wie man sie gerne haben möchte. Das haben wir uns bewahrt. Weil darum geht es heute beim FC St. Pauli. Mein Job ist eigentlich eher, dafür zu sorgen, dass Menschen Lust haben, den Verein wo auch immer zu gestalten. Und das ist das Prinzip, was wir auch überall verfolgen. Ne, also ob es jetzt um die Einbindung von Fans geht, ob es um Sponsoren geht. Jeder hat so ein bisschen, sag ich mal, die Aufgabe, ohne dass es so direkt als Aufgabe formuliert ist, aber jeder trägt irgendwie einen Teil zu dem großen Ganzen bei. Und dass es dann trotzdem so homogen wirkt, das ist tatsächlich das, was dann so im Hintergrund passiert. Und natürlich haben sich nochmal andere Möglichkeiten, Attraktivität der Vermarktung so ergeben. Aber die haben natürlich auch immer mit der sportlichen Situation zu tun. Ne, sportlicher Erfolg, nichts ersetzt sportlichen Erfolg.
Wenn man so will, ist die Geschichte ja auch sowohl Marketingdarstellung als auch sportliche Entwicklung homogen. Ja, beides geht in eine professionellere Richtung nach oben. Wie hat sich deine Arbeit verändert durch den Erstliga-Aufstieg und auch vor allem auch den Verbleib in der ersten Liga, was bei St. Pauli früher ja auch nicht die Regel war, um mal vorsichtig zu sagen. Ist die Aufmerksamkeit für Marketingpartner noch größer geworden und Attraktivität oder ist der sportliche Erfolg, was so Marketing- und Sponsorenansprache angeht, doch eher zweitrangiger als bei anderen Clubs?
Mir fehlen ja tatsächlich so ein bisschen die Einblicke, um zu sagen, ist er bei uns weniger relevant. Also sportlicher Erfolg hilft, weil du hast viel mehr Reichweite natürlich, kannst deshalb andere KPIs noch bedienen oder befriedigen. Und insofern hilft sportlicher Erfolg. Wir sind sicherlich als FC St. Pauli an sich ein bisschen unabhängiger von sportlichem Erfolg, weil wir halt viele Menschen ansprechen, die nicht unbedingt sich für Profifußball interessieren müssen. Aber natürlich hilft die Aufmerksamkeit der ersten Liga auch bei diesen Leuten, dass wir eine Sichtbarkeit haben. Also insofern ist das schon sinnvoll. Wie hat sich die Arbeit verändert? Ja, jetzt eigentlich gar nicht so groß, weil die Prozesse und so, die bleiben natürlich ähnlich. Die Dimensionen ändern sich halt einfach so ein bisschen. Und die Nachfrage ist generell höher.
Ihr seid gegenüber Sponsoren auch mal erfrischend unbequem, auch öffentlich. Euer Uraltpartner Astra, wir gerade im Podcast den Gunnar Fischer, den Kollegen, hat das auch mal gespürt, als ihr öffentlich aus eurer Sicht rassistische Werbung, volle Dose kaufen, kritisiert habt. Nun ist Astra als Partner ja sicherlich generell ein No-Brainer. Das gehört irgendwie zu St. Pauli, ist eine jahrelange, jahrzehntelange Verbindung. Aber ihr schaut bei anderen Sponsoren sicherlich oder generell genauer hin als andere Clubs. Was ist da wichtig und was für Unternehmen und Marken habt ihr auch mal abgelehnt? Ich kann mir vorstellen, dass ihr mehr ablehnt fährt als andere Clubs, oder?
Ja, vielleicht ist das so, ne? Da müsste man dann die anderen Vereine fragen. Wir haben einen ganz klaren Prozess, wie wir uns Partner anschauen. Einen sogenannten ESG-Check haben wir da. Und dort können wir, das ist immer die Voraussetzung, dass wir genau hingucken, passt das zu uns? Aber es gibt natürlich vorher auch schon so eine Art Longlist oder Wishlist von Sponsoren, die man vielleicht gut findet und die von denen man selbst glaubt, dass sie gut zu einem passen. Das hat natürlich auch ein bisschen mit datenbasiertes Scouting auch so ein bisschen. Wir wissen ja, wer uns gut findet und dann können wir ja auch ganz gut sagen, wer könnte dann als Sponsor für uns irgendwie interessant sein. Wir haben uns in den letzten Jahren ganz stark entwickelt hinsichtlich Nachhaltigkeit und dadurch auch sehr viele Partnerschaften gewonnen tatsächlich. Ne, sowas wie Follow Food oder so oder Lichtblick als sehr großen Partner. Das kommt dann da natürlich irgendwie automatisch mit dazu. Aber ja, wir legen größtmöglichen Wert, weil was wir tatsächlich an den Tisch bringen als FC St. Pauli ist halt vor allen Dingen Glaubwürdigkeit. Und deshalb müssen wir da genau hingucken. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Fehler machen, ne? Aber wir versuchen sie möglichst zu vermeiden.
Ich nehme an, Schwerindustrie, Rüstung, auch klassischer Energiebereich, schwierig bei euch. Lichtblick ist ja alternativer Anbieter.
Ja, ja,
genau. Oder ausgeschlossen bei euch. Wie sieht's mit Immobilien aus, die ja sich sehr breit gemacht haben? Stadionnamen, das Thema hatten wir schon. Ist ja generell eine Branche, die man irgendwie braucht, aber hat sich natürlich in vergangenen Jahren jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Das weiß ich jetzt im Einzelfall gar nicht. Da käme es irgendwie darauf an, ne? Also wir haben natürlich Partner aus dem Immobilienbereich, teilweise eher, sagen wir da, in der Peripherie, aber es kommt drauf an. So, wir haben ja selbst eine Genossenschaft gegründet, die ein Stadion gekauft hat. Ja. Insofern, das ist ja auch wie Immobilien.
Wie wichtig ist, wir haben Astra genannt, Astra sehr stark Kiez. Kiez Heritage spielt aber, kann ja bei Sponsorensuche nur sehr eingeschränkte Rolle spielen, sonst beschränke ich mich halt auch extrem, oder? Aber es muss immer so ein bisschen mitschwingen im Bestfall bei euch auch, oder?
Nee, nicht unbedingt. Also ich glaube, alles, was so Folklore ist, ne, und was man so mit so typisch Kiez-Geschichten irgendwie assoziiert, weiß ich gar nicht, ob es bei uns noch reüssieren würde.
War früher mal,
ne? Da hatten die Koketterie eher, sag ich mal, damit. Aber das hat sich schon irgendwie verändert. Ich glaube nicht, dass der Verein entkoppelt ist vom Stadtteil, aber das findet dann auf anderen Ebenen statt.
Hat Susi Schober noch eine Loge oder hat man sich dann?
Haben sie tatsächlich.
Das noch. Ist schon noch.
Ja.
Also ein bisschen Rotlicht darf noch sein.
Ein bisschen Rotlicht darf noch sein. Das ist ja. Genau, also Loge gibt es ja, da tanzen mittlerweile aber auch Männer zum Beispiel.
Kultur und Popkultur gehören seit jeher, nicht seit jeher, aber spätestens 1985 ist so eine Marke bei euch, ja, in den vergangenen Jahrzehnten zum FC St. Pauli, damit auch Mode und Style, wir haben Jackson Irvine schon angesprochen. Euer Merchandising war immer eigentlich origineller und ausgefeilter und auch alltagstragbarer als das der Konkurrenz, die in den letzten Jahren aufgeholt haben, auch mehr machen. Wie wichtig ist die Sparte heute, auch in der Wahrnehmung für euch, auch nach außen über Hamburg hinaus? Totenkopf, hast du schon angesprochen, dieses Jahr, diese neue Saison wieder hervorgehoben. Und wie entwickeln sich da die Umsätze auf, wenn man in der Bundesliga spielt? Ist das weiter Ist das ein wichtiges Thema für euch? Ich kann mir schon vorstellen, wie als früher so, gerade mit dem Totenkopf, dass die Marke dadurch oder St. Pauli dadurch natürlich bundesweit immer genau. wieder auf der Straße sichtbar war, im Gegensatz zu anderen Clubs.
Ja, das ist nach wie vor natürlich so. Ne? Ich glaube, wir sind da auch in den Top 6, was die Umsätze angeht. Aber das ist natürlich, sage ich mal, auch ein margenschwaches Geschäft. Ne? Also wenn du da 16 Millionen Euro Umsatz machst, dann bleiben ja nicht 16 Millionen Euro
also
übrig.
Also spült ihr eigentlich kaum EBIT in die Kasse, kann man
ja,
sagen,
Ja, das weiß ich nicht genau. Ich bin wahnsinnig schlecht mit Zahlen.
Aber 16 Millionen hast du schon mal gedroppt.
Ja, genau. Ich glaube, so viel sind es. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Quatsch. Das hat natürlich für uns natürlich ist der Umsatz und auch der Gewinn daraus relevant, gar keine Frage. Und vor allen Dingen hat es aber natürlich eine markenfördernde Funktion. Das ist schon klar, ne? Und wir sind auch ein viel besserer T-Shirt-Verkäufer als Trikotverkäufer. Das unterscheidet uns vor allen Dingen genau. von anderen Vereinen, wobei wir mittlerweile auch veritabel viele Trikots verkaufen.
Also in München findet man wenig Leute mit Avoleiern Trikot in der vergangenen Saison. Während man in Hamburg eher Müller Trikots findet oder Kimmich, würde ich sagen. Also Trikots, das macht den Platz 6 noch bemerkenswerter, weil Trikots weitestgehend ausscheiden außerhalb des Zentrums, kann man sagen. Finde ich wahrscheinlich schon eine Lurup wenig.
Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Also meinst du jetzt St. Pauli-Trikots oder so? Ja, also das ist wichtig und auch viel mehr geworden, aber das andere Geschäft dominiert da immer noch. Und dieses Phänomen, dass man halt irgendwo am Ende der Welt ist und jemand kommt mit einem Totenkopf-T-Shirt um die Ecke oder so, das macht das halt irgendwie besonders. Ne? Auch vielfach wo wir gar nicht wissen, wo das herkommt. Ich habe neulich irgendwo einen Clip gesehen von irgendeiner Bar auf den Bahamas, wo das so im Hintergrund hängt auch eine St. Pauli-Fahne. Aber der Mann, der, glaube ich, die Bar betrieben hat, das hat mal einfach jemand mitgebracht und da irgendwie so hingehängt. Also insofern, das hat schon, definitiv ist es für uns ganz wichtig, da sichtbar zu sein.
Warum habt ihr eigentlich kein Maskottchen? Das würde doch nochmal andere Merch- und Marketingmöglichkeiten eröffnen. Maskottchen ist ja per se, sage ich mal, nichts Schlechtes. Und für Kinder hat das natürlich eine andere Bindungskraft. Weshalb da? Das ist ja fast so sakrosant wie der nicht verkaufte Stadion namens.
Wir hatten ja mal als Aprilscherzen eine Zecke. Zecki. Ne? Das hat sich damals, glaube ich, wirklich selber Andreas Rettig ausgedacht. muss man sagen. Warum haben wir kein Maskottchen? Tatsächlich ist ein Maskottchen ja irgendwie auch ein bisschen albern, ne? Und
aber lustig und albern ist okay.
Ist aber auch ein bisschen so ein Symbol so für Kommerzialisierung und ein Angang an Fußball, wie wir ihn eigentlich nicht gut finden. Das heißt nicht, dass man darüber sich nicht mal Gedanken machen kann, wenn einem was Gutes einfällt. Aber wir sehen keine Notwendigkeit für ein Maskottchen.
Gut, aber wenn jemand mit einer tollen Idee daherkommt, liebe Marketing- und Kommunikationsmenschen, die uns hören, dann schreibt erstmal an uns, wir selektieren dann für den lieben Martin aus.
Ihr wollt gleich ein Geschäft draus machen.
Genau.
Deshalb, das ist tatsächlich keine Frage, die wir uns irgendwie oft stellen. Wir vermissen kein Maskottchen, so würde ich es mal sagen. Ne? Wir haben bei uns mit den Rabauken in unserem Kinder- und Jugendbereich, die ja mit so Illustrationen arbeiten, da haben wir etwas, das findet am Spieltag jetzt wenig statt, aber das ist gerade für die Jüngeren, denn da eher so die Anknüpfung so ich finde auch, man kann das Thema Maskottchen, könnte man sehr lustig erzählen. Es gibt ja einmal im Jahr immer so ein Mascot Day, glaube ich, in den USA von Maskottchen von Sportvereinen. Da gibt's ja sehr absurde Sachen. Ich sehe da für uns im Moment noch keine.
Wobei vieles ähnelt sich aus. Sind viele Bären dabei und so, ne?
Ja, genau. Bären, da hast du viel. Vögel hast du oft.
Ganz verliebt. Ab und zu mal ein Mensch. Der Kuno. Der Ritter dabei. Union zum Beispiel.
Ja, genau. Die haben Ritter Kuno, genau.
Internationaler Fußball. Du hast ja schon gesagt, in Bahamas hängt mal eine Flagge. In New York gibt's Fanclub. Wenn ihr international spielt, wart mal kaum zu träumen. Wäre das für dich auch marketingmäßig nochmal nächster Schritt? Und wovon man träumt, worauf man vielleicht sogar hinarbeitet? Ich bin ja durchaus, kann man glaube ich, von daher stimmt dieses Underdog-Image eh nicht, für den FC St. Pauli in den Urzeiten auch mit Freiburg oder Mainz vergleichen, die sich am Bundesliga im Gegensatz zum FC St. Pauli etabliert haben und dann auch mal international gespielt haben oder spielen, könnte ja auch ein Ziel für euch sein, mittelfristig, oder?
Ja, ich glaube, die FC St. Pauli-Fans, und da schließe ich mich jetzt mit ein, sind ja sehr bescheiden. Uns würde ja lang, mal ins DFB-Pokalfinale zu kommen.
Doch, das ist ja mal, ich weiß nicht, ob Conference League nicht realistischer
oder,
ist.
Oder so. Ja, natürlich wäre das ein Traum, mal auswärts zu fahren. Und dann würde man auch jede Reise natürlich mitnehmen, das ist klar. Aber das kannst du dir halt nicht... wünschen kannst du dir das, aber
also Masterplan hast du dafür nicht.
Nein, ich sowieso nicht.
Ja. Du bist 10 Jahre beim Verein, haben wir gesagt. Hast du von vornherein so lange geplant oder verblüfft dich das, ob du noch mal da bist? Und wie geht's weiter? St. Pauli till I die oder wie ist da deine Zukunftsplanung?
Das müssen ja auch andere entscheiden, wie lange sie mich noch
das
gut finden.
Das war professionell.
Wie
aber
sie mich noch gut finden auf dem
noch finden wir nicht gut, Stuhl. Oder?
Das musst du auch andere fragen. Ja, also ich mache das natürlich gern. Und aber was auch immer dazu gehört ist, ich finde, das sollte jeder tun, sich irgendwie immer fragen, stifte ich einen Mehrwert noch mit dem irgendwie, was ich mache? Und ich wäre da schon so ehrlich zu mir selbst, wenn ich den Eindruck hätte, jetzt bin ich vielleicht auch mittlerweile zu alt dafür oder mache das zu lang, bin zu eingefahren oder so. Das gehört irgendwie automatisch mit dazu.
So, jetzt mal Balsam auf unsere Agenturseelen. Was vermisst du an der Agenturwelt?
Das ist jetzt ja schon so lange her, weißt du? Also soll ich was Nettes sagen jetzt? Nicht,
oder kannst du auch ehrlich sein, nichts?
Ja, ich finde schon so die Dynamiken in so Agenturen, zumindest früher rund um Teams, die sich gebildet haben. Oftmals hat man ja, ich hatte das große Glück, sowohl bei DDB als auch bei Think mit den Top-Leuten in der Branche zusammenarbeiten zu dürfen, das war schon besonders. So, und das hat schon großen Spaß gemacht, wenn man an was dran war und man hat das irgendwie weiterentwickelt und so. Das hat mir schon große Freude gemacht. Ein bisschen vermisse ich die Bezahlung, ehrlicherweise.
Ach, in Agenturen besser als beim FC St. Pauli?
Ich schätze schon, ja.
Das ist doch Bundesliga und bald international. Da kann der internationale Fußball ja nochmal einen Schub bringen. Also, müsst ihr doch dran arbeiten.
Geld ist nur eine Form der Wertschätzung. Ne?
Wunderbar. Vergessen. Liebe gibt's genug bei euch.
Das stimmt.
Von daher wichtiger. Vielen Dank, Martin, dass du da bist. Apropos Freude, war uns eine Riesenfreude. Alles Gute für die neue Saison.
Ja, du wolltest noch die Schrift ansprechen.
Danke. Die Schrift wollte ich ansprechen. Dann haben wir es. Das PS ist die Schrift noch. Super. Schön, dass du darauf zurückkommst. Denn, liebe Leute, das hat mich ganz besonders umgetrieben. Und auch dazu geführt, dass wir den lieben Martin Ohl mal einladen sollen. Der St. Pauli hat als einziger Verein eine eigene Schrift. Das ist sozusagen die PS-Frage, die wir am Ende hier noch stellen. Glaube ich, als einziger Verein eine eigene Schrift kreiert, oder?
Nee. Gibt's
eine Werder-Schrift oder eine Schalke-Schrift?
Ich glaube, ja.
Und erzähl mal, was verbirgt sich dahinter?
Ich glaube,
es ist politisch korrekte Schrift.
Es gibt schon andere Schriften auch, ja. Tatsächlich ist diese Schrift ja, die ist links geneigt. Ne? Zumindest in einem Typ. Und so haben wir sie ja auch im Prinzip unter das Volk gebracht. Das ist die erste Schrift mit Haltung. Und deshalb auch passend zum FC St. Pauli. Ist aber nur ein kleiner Aspekt, sag ich mal, der Schrift, weil letztendlich sind es 7 verschiedene Schriften innerhalb eines Schriftsystems. Die wir verwenden können, wie wir wollen. Und es kommt halt tatsächlich daher, dass wir festgestellt haben, dass die Marke oder der FC St. Pauli davon lebt, dass ihn viele gestalten. Und dann war halt die Frage, was gibt es denn, was wir vielleicht ein bisschen kontrollieren können, um dem Ganzen so einen gewissen Rahmen zu geben. Und da ist Typografie das gewesen, was uns dabei eingefallen ist. Und deshalb haben wir da Aufwand und Mühe reingesteckt und diese Schrift ist ja auch frei verfügbar. Also wird schon von vielen Fanclubs genutzt, wird von unseren Abteilungen genutzt. Ich kriege so reihenweise Anfragen von NGOs, ob sie diese Schrift nutzen dürfen, sozusagen.
Wie heißt sie denn?
FC St. Pauli heißt
die. Und die kann ich nicht in meinem normalen Microsoft Word Tableau nutzen. Oder wo ist sie verfügbar?
Theoretisch.
Kann ich bei euch im Runterladen, oder?
Theoretisch kannst du das. Nee, du musst tatsächlich an mich schreiben, beziehungsweise an eine E-Mail-Adresse. Und dann muss man eine Vereinbarung unterschreiben, ne? Also, weil wenn man, dass man die Schrift nicht auf bestimmte Arten einsetzt und so weiter. Und dann ist sie eigentlich frei verfügbar, ja.
Und die verwendet ihr auch bei allem, was ihr so kommuniziert. Website, genau. Von den Kollegen von Fork gemacht, muss man auch nochmal kurz droppen.
Achso, ja.
Danke nochmal.
Ja.
Danke, dass du den Input nochmal gebracht hast.
Aber wichtig ist das mit der Schrift tatsächlich, wir haben dadurch da eine gewisse Kontrolle, wir haben auch eine Budgetkontrolle, weil gerade ist es mit Schriftlizenzen, ist es ja ab und an so, dass man sich in Graube Reichen bewegt und immer fürchten muss, also ich zumindest, dass auf einmal irgendein Lizenzgeber um die Ecke kommt und sagt so, ihr habt ihr seit 4 Jahren die Schrift benutzt, wir wollen jetzt Geld von euch. Da haben wir die Kontrolle drüber und vor allen Dingen kontrollieren wir dadurch auch ein bisschen, dass wie es rund um den FC St. Pauli aussieht. Und genau.
Super, jetzt kann ich meine...
Jetzt kannst du deinen
Abschluss. Nach dem schönen Schrift, also völlig, absolut interessantes Thema, probiert sie aus, die Schrift.
Hat auch einen Grand Prix gewonnen beim ADC zum Beispiel.
Auch noch gedroppt, herrlich, herrlicher Schluss. Kann ich fast kaum noch was draufsetzen, wünsche aber trotzdem eine tolle Saison. Wünsche euch, dass ihr in der ersten Liga bleibt und dann das zweite Jahr in a row.
Ja.
Erste Liga gab es, glaube ich, schon mal Ende 80er, Anfang 90er.
Korrekt.
Dritten Jahr war's vorbei. Ich wünsche euch sogar noch ein drittes Jahr in der ersten Liga und den Rekord mit dir als Magazinverantwortlichen.
Nein, viertes Jahr wäre es dann, ja. Drittes Jahr gab's ja. 88, 89, 89, 90, 90, 91.
Ach, dann sind 91 abgestiegen. Stimmt. Genau. Ein viertes Jahr brauchen wir noch ein bisschen länger.
Ja.
Genau.
Ja, ja,
Also jetzt habt ihr noch eine lange Strecke zum Rekord.
Genau.
Aber daran wird gearbeitet. Erstmal auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr in der Liga bleibt.
Super. Danke.
Trotz ein paar Abgängen, die waren ja früher noch kritischer, haben wir schon eingangs drüber gesprochen. Und euch wünsche ich eine tolle Sommerpause und überhaupt einen guten Saisonstart, ob ihr euch für Fußball interessiert oder nicht. Wir melden uns demnächst wieder. Das war unsere Kiezmische. Wir hoffen, euch hat es auch so viel Freude bereitet wie uns und unseren Gästen hoffentlich. Und nochmal vielen Dank, Martin. Bis bald.
Dirk, vielen Dank und vielen Dank für die Glückwünsche. Ich hoffe, es tritt alles so ein, wie du es gesagt hast.
Wir werden uns in einem Jahr wieder melden.
Alles klar. Gut. Bis dann.
Ciao. Ja, tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.com.